Joe Biden ist seit 100 Tagen im Amt. Er hat in dieser Zeit viel mehr erreicht, als viele Leute gedacht haben. Er hat ein gigantisches Konjunkturprogramm vorgestellt, ein befristetes, bedingungsloses Kindergeld eingeführt und will die Infrastruktur von Amerika neu bauen.
Es ist Zeit, unsere Ökonomie von der Bottom up und von der Mitte aus, nicht von der Top down. Es hat nicht sehr gut funktioniert. Für die Ökonomie overall hat es nicht funktioniert. Because Wall Street didn't build this country. You, great middle class, built this country. And unions built the middle class. So today, I'm proposing a plan for the nation that rewards work, not just rewards wealth.
Warum geht das plötzlich? Was kommt auf Amerika zu? Über das reden wir heute in einer Spezialfolge von «Alles klar, Amerika» im USA-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und mein Gesprächspartner ist zum letzten Mal der Alan Cassidy, der USA-Korrespondent von Tamedia. Sali Alan.
Hallo Philipp, ich fasse es nicht. Das letzte Mal, das kommt mir vor wie, ich weiss auch nicht, wir haben es schon lange gemacht, gell?
Wie gestern.
Sozusagen, ja.
Also komm, wir bleiben zuerst ein bisschen ernst. Unter amerikanischen Historikerinnen und Historikern hat eine ziemlich spezielle Debatte angefangen kürzlich. Die überlegen sich, welcher Präsident aus der Geschichte sich der Joe Biden zum Vorbild genommen hat. Gibt es schon ein Ergebnis von dieser Debatte?
Ja, die Debatte gibt es tatsächlich und meistens fällt der Vergleich mit dem Franklin Roosevelt und dem Lyndon Johnson aus innenpolitischen Gründen. Der Roosevelt war ja der Präsident, der die USA aus der Weltwirtschaftskrise geführt hat in den 30er und mit dem New Deal ein Wirtschafts- und Sozialprogramm gemacht hat, wo ja die amerikanische Gesellschaft über Jahrzehnte geprägt hat. Und der Johnson, der hat dann in den 60er die Sozialversicherungen ausgebaut und auch sonst neue Leistungen eingeführt. Und vor allem war er auch der Präsident, der mit mehreren Bürgerrechtsgesetzen quasi endgültig die Rassentrennung aufgehoben hat. Also zwei grosse Präsidenten, zwei wahrscheinlich wichtigste, von den wichtigsten im 20. Jahrhundert zumindest. Und ja, an denen wird der Biden jetzt schon gemessen. Das ist ein bisschen speziell nach 100 Tagen, aber so läuft im Moment die Debatte.
Eben, dass man überhaupt so die Vergleiche schon jetzt vorziehen, ist schon eher außergewöhnlich, oder?
Ja, und wahrscheinlich auch ein bisschen früh. Aber es ist so, die Erwartungen an Biden sind ja eher bescheiden gewesen. Ich glaube, auch viele Leute, die ihn gewählt haben, haben ihn ja vor allem darum gewählt, weil er einfach nicht der Trump war. Weil sie sich eine gewisse Normalisierung versprochen haben, eine Beruhigung, einfach weg vom Trump. Oder die, also die Leute, die wählen, hat es tatsächlich viele gegeben. Und grosse Sprünge haben zumindest die Leute nicht jetzt von Biden erwartet, auch nicht der linke Flügel der Demokraten. Und die sind jetzt alle sehr überrascht.
Ob es am Schluss wirklich eine historische Präsidentschaft wird, hängt ja fest von seiner Bilanz ab. Kannst du uns erzählen, was hat er jetzt in den ersten 100 Tagen alles schon angerissen?
Ja, ich glaube, anfangen muss man schon mit dem Kampf gegen Corona, wo ja da vieles von beiden praktisch jetzt am Anfang. Also das Impfprogramm, muss man sagen, läuft sehr, sehr rund. Alle Leute hier, egal wie alt, egal ob vorerkrankt oder nicht, wenn man heute eine Impfung will, dann kriegt man eigentlich sofort einen Termin fast überall.
Bist du geimpft?
Ja, ich bin geimpft, schon seit ein paar Wochen. Und eigentlich alle Leute, die ich kenne, auch.
Gratulation. Hier.
Danke, danke. Ja, ich hoffe, wir sind dann auch mal dran, gell? Nein, also, und das Impfprogramm läuft super. Also eben, man muss ja sagen, die Impfprogramm, die Bestellung, die Sicherung von den Impfstoffen, die ist unter Trump angefangen. Was der Biden gemacht hat, ist, er hat auch die Verteilung massiv beschleunigt, forciert. Und ja, all das hat jetzt zu einer langsamen Rückkehr wirklich von der Normalität geführt. Die Stimmung ist ein bisschen andere, was Corona geht, dominiert auch nicht mehr alles. Das ist seine, oder? Und jetzt quasi, wenn man schon auf die historische Dimension schielt, dann muss man sehen, dass der Biden jetzt schon drei riesige Gesetzespakete vorgestellt hat. Das eine ist schon verabschiedet im März. Das ist das Rettungspaket gegen Corona, wo aber eben viel mehr enthaltet als nur Corona-Massnahmen. Und dann ist das zweite Paket, das Infrastrukturpaket, der American Jobs Plan. Und dort ist neben eben der, wo du auch angesprochen hast, Infrastruktur, Sanierung, Neubau, ist ein sehr ambitioniertes Klimaschutzprogramm drin. Eigentlich eine ökologische Wende von der US-Wirtschaft. Und dann das dritte Päckchen, oder eben nicht Päckchen, sondern Paket, hat der Biden am Mittwoch bei der Rede vom Kongress vorgestellt. Das ist der Family Plan, heisst das.
That's why I've introduced the American Families Plan tonight, which addresses four of the biggest challenges facing American families and in turn America. First is access to good education.
Und das ist eigentlich eine grosse Sozialreform. Vor allem Familien mit Kindern sollen vom Staat viel stärker unterstützt werden. Mit Geldzahlungen, Steuerabzügen, subventionierten Plätzen in Kindergärten, ein gratis Studium und so weiter. Das ist für die USA ein sehr, sehr ambitioniertes Sozialprogramm eigentlich.
Das ist ja fast schon ein skandinavisches Verhältnis.
Ja, für die USA schon. Also eben, es ist nicht noch nicht gerade Vorschufe zum sozialistischen Gulag, wie es jetzt so Fox News heisst und so. Aber für amerikanische Verhältnisse ist es schon eine Sozialdemokratisierung, die man kann anschauen kann.
Bis jetzt sind sie vor allem Pläne. Was davon, glaubst du, wird auch konkret umgesetzt werden denn?
Ich glaube, das erste Paket, muss man sagen, das ist ja schon mal durch. Das ist durch den Kongress durch. Und das ist schon mal sehr viel. Schon allein das wäre bei anderen Präsidenten quasi ein ganzes Vermächtnis, oder? Und jetzt beim Rest, bei den Paket 2 und 3, wird viel darauf ankommen, wie viel der Biden will mit den Republikanern ernsthaft verhandeln und inwiefern die überhaupt auch konstruktiv in irgendeiner Form mitmachen. Grundsätzlich bräuchte er Stimmen von den Republikanern im Senat, aber es gibt auch die Möglichkeit, einen Teil von seinen Plänen in einem speziellen Budgetverfahren quasi durch den Senat zu peitschen, der eine einfache Mehrheit lenkt, die die Demokraten gerade haben. So haben sie das schon beim ersten Paket gemacht, bei dem Rettungspaket, und das könnten sie zumindest in Teil auch nochmal machen bei den nächsten Plänen. Und dann hängt wahrscheinlich auch vieles mit zusammen, eben inwiefern denn, was denn noch übrig bleibt von diesen Ursprungspaketen und inwiefern die beiden will Kompromisse machen.
Was wäre denn realistisch von denen Teilen, die du jetzt gesagt hast? Was könnte er einfach so beschließen?
Also ich denke, am ehesten Spielraum für jetzt Kompromiss mit den Republikanern gibt es bei der Infrastruktur und bei allem, was mit klassischer Infrastruktur zu tun hat. Also Strassen, Brücken, Häfen, Flughäfen, das, wo auch in republikanischen Gegenden und auch von republikanischen Politikern eine gewisse Bereitschaft da ist, auch Geld dafür auszugeben. Und dann das andere sind die mehr sozialreformerischen Teile von Bidens im Programm. Dort wäre er ziemlich sicher darauf angewiesen, dass er das eben wieder mit einem speziellen Haushaltsverfahren durch den Senat bringt. Also auch ein bisschen ohne Rücksicht auf Verluste in dem Sinn. Das hätte ja dann nicht mehr viel zu tun mit der quasi einig, also überparteiliche Zustimmung, das würde dann einfach wirklich durchwuchten. Und da hängt, also das ist, man kennt ja die genauen Pläne noch nicht im Detail in dem Sinn, dass das alles jetzt Verhandlungsmassen ist, oder? Aber dort, er kann schon viel machen, wenn er will. Er hat das ja im ersten Paket gemacht. Wie viel, das sieht man dann in den nächsten Monaten.
Gerade das letzte Paket mit den eben fast schon sozialdemokratisch anmutenden Ideen, das würde die ganze Gesellschaft schon wahnsinnig verändern. Wenn das jetzt durchkommen würde, auch nur ein Teil?
Ja, ich glaube schon. Es wäre auch verbunden, denke ich, mit einer neuen Vorstellung davon, was der Staat für eine Rolle soll spielen soll, wie aktiv der Staat soll sein soll. Ich glaube, da hat es auch wirklich in den letzten Jahren, das ist zumindest das, was auch Biden und die Demokraten sagen und glauben, ein bisschen Umdenken geben, wo Corona natürlich sehr beschleunigt hat, aber wo auch schon vorher eingesetzt hat, oder? Also ich meine, die wirtschaftliche Ungleichheit in den USA, die ist gut dokumentiert und man weiss ja auch, dass Trump seine Wahl im 16. auch mit der Frustration und den ganzen Problemen, die damit kommen, auch verbunden sind, oder? Also ich glaube, wenn jetzt das durchkommt, und schon jetzt, nur schon mit dem, was jetzt schon durchkommt, das tut all die Gewissheiten über die Rolle vom Staat in den USA schon verändern. Das denke ich, so weit ist man jetzt schon, auf jeden Fall.
Wir sind jetzt 100 Tage in der Präsidentschaft und der Trump ist noch nicht so lange weg. Es ist immer noch das gleiche Land. Warum sind plötzlich so Sachen möglich? Was hat sich verändert in der ganzen politischen Atmosphäre?
Also ich glaube, es sind verschiedene Ebenen. Erstens ist einfach der Wille, den Biden an den Tag legt, seit er dort im Weißen Haus ist. Ich glaube, die Corona-Krise spielt eine Rolle, weil sie halt auch jetzt eben jemandem, der eher zurückhaltend ist, wie Biden zeigt, hat, zurück zum quasi Status quo, wie er vorher war, das reicht aber einfach nicht mehr. Und das ist seine, oder? Und jetzt verbunden ist der Wille halt auch mit einem Weißen Haus, wo jetzt wieder eine kompetente, funktionsfähige Regierung ist. Also dort ist jetzt wirklich eine erfahrene Mannschaft dran, wo sehr diszipliniert auch ihre Agenda abschafft, umsetzt. Und wo halt eben nicht jeden Tag durch ein gestörtes Tweet vom Präsidenten irgendwie vor einem quasi Schäbenhaufen steht, oder die Pläne muss umstoßen und der mediale Newszyklus dreht sich dann nur noch um das und so. Das klingt ein bisschen banal, oder? Aber der Biden verbringt halt im Gegensatz zum Trump nicht den ganzen Tag damit, seine Gegner anzugreifen, Chaos zu produzieren, alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und das hilft auch seiner Regierung, es hilft ihm, die Ziele, die sie sich auch gesteckt haben, zumindest anzugehen. Und dann, das ist vielleicht die andere Ebene, ja, ich glaube wirklich, die ganze Stimmung, die Atmosphäre da ist in den letzten Monaten auch andere geworden. Viele Leute sind ein bisschen politikmüde, erschöpft vielleicht auch von der Trump-Zeit. Es geht, man merkt das auch, wenn man mit Leuten redet im Alltag, es geht wieder viel, viel mehr um andere Themen, nicht mehr um Politik. Und das, glaube ich, gibt in beiden auch einen gewissen Raum, also Sachen anzureissen, wo vielleicht, auch wenn sie eben objektiv grosse Kisten sind, ein bisschen unter dem Radar dann durchgehen.
Das heisst, das ist echt der grosse Unterschied zur Präsidentschaft von Donald Trump, dass sich jetzt die Leute nicht mehr mit Politik beschäftigen.
Nein, so würde ich sagen, es passiert ja auch immer noch sehr viel Politisches. Und es ist noch interessant, oder? Also jetzt, Politik dreht sich jetzt wieder viel mehr um inhaltliches Zeug, um inhaltliche Diskussionen, eben weiss auch nicht, um Kindergeld, um Ladeplätze für elektrische Fahrzeuge auf Autobahnen. Es geht wieder viel mehr um konkrete, substanzielle Sachen. Aber das nimmt halt einfach nicht mehr der Platz sein, was vorher jetzt in den 4 Jahren Trump hatte. Auch das Gefühl, dass es immer um alles geht. Mhm. Dass alles auf dem Spiel steht. Der Abnutzungskampf auch, der kulturelle Kampf, alles. Es hat ja wirklich einfach, es ist in alles reingesickert und hat alles dominiert. Und ich glaube auch viele Leute, also nicht nur die Journeys, sondern normale Leute sind auch froh, wenn sie sich nicht ständig damit beschäftigen müssen, was jetzt irgendwie der Präsident wieder twittert hat. Also ich weiss jetzt gar nicht, wenn ich letztes Mal ein Tweet gelesen habe von Joe Biden.
Ob überhaupt die E-Mail eins gelesen hast von
überhaupt, genau. Das ist jetzt nicht klar, in meiner Arbeit ist das wichtig gewesen, aber ich meine auch sonst, oder? Trump hat ja die ganze mediale Agenda so gesteuert und so beeinflusst. Und das hat dann auch ein normaler Amerikaner mitbekommen. Und das ist jetzt weg. Und das tut eben auch eben Temperatur bezenken, hat es ja den beiden immer genannt im Wahlkampf. Mhm. Die Temperatur im politischen Betrieb, die ist jetzt ein bisschen tiefer. Und ich glaube eben, es gibt auch nicht mehr so viel. Durch das die Leute vielleicht nicht mehr so total engagiert sind, fallen dann auch Gegenreaktionen auf das, was er macht. Wo das Potenzial ja da ist, eben, dass es massive Proteste oder Widerstände geben könnte, oder? Das ist bei der Tea Party damals auch so gesehen, wo der Obama seine Gesundheitsreform vorgestellt hat. Das gibt's jetzt einfach wie nicht. Mhm. Es ist auch keine Gegenreaktion wirklich da.
Das heisst, in einer allumfassenden Atmosphäre von Langweiligkeit kann er auf seine Riesenprojekte durchziehen.
Ja, langweilig hast jetzt du gesagt. Es ist, ich würde es nicht so nennen, es ist eher einfach eine Normalisierung, glaube ich, vom politischen Diskurs, der stattfindet. Und auch, gell, also wie lange der anhebt, weiss ich auch nicht. Sicher nicht ewig. Aber im Moment ist es so eine Pause, ja. Es ist eine Art gesenkte Temperatur und das erlaubt den beiden. Jemand hat es verglichen mit einer, hat Trump-Zeit verglichen mit einer täglichen Flutwelle an Emotionen, die quasi an Land gespült ist und alles überschwemmt hat. Und die Welle, die ist wie zurückgezogen. Es ist Raum entstanden, Platz entstanden und auf dem kann der Biden jetzt etwas machen. Mit uns, so ist es ein bisschen. Zumindest für einen Moment.
Was ist denn interessanter für die journalistische Arbeit? Tausend Emotionen jeden Tag, totale Aufregung oder jetzt eben eher so Dossiers arbeiten wie beim Joe Biden?
Ja, als Journalist ist natürlich das eine, also die Trump-Zeit war wahnsinnig spannend gewesen, oder? Das ist klar. Aber es hat auch zu viel Aufmerksamkeit geschluckt. Das habe ich dann schon, oder wir haben ja am Podcast auch schon über das geredet, dass ich das ungesund gefunden habe. Jetzt auch, wie viele Themen, die in den USA am Kochen sind und noch köcheln sind, oder vielleicht noch nicht am Köcheln sind, aber sie wären da, hat das ja einfach alles verdrängt. Weil der Trump das ja wollte. Er hat ja die ganze Sauerstoff quasi geschluckt. Er hat die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Immer. Und das hat auch zu einer gewissen Fixierung, Obsession geführt mit allem, was mit Trump zu tun hat. Und das war spannend gewesen. Und es hätte, glaube ich, niemand wegschauen können. Eben das Autounfall, Prinzip, oder? Aber, gesund war es nicht gewesen.
Man sieht es jetzt auch in Europa und in der Schweiz, oder? Also, Ich glaube, man muss schon sagen, Amerika interessiert momentan schon sehr viel weniger als noch vor ein paar Monaten.
Ja, das, ich glaube, also, das kannst du besser beurteilen, aber es ist, entspricht schon ein bisschen meinem Eindruck in dem Sinn, dass, ja, man kriegt, ich werde jetzt nicht mehr so angesprochen, wie, also, im letzten Wahljahr ist, im Wahljahr ist, ist es natürlich sehr intensiv gewesen, dort haben die Leute die ganze Zeit, haben auch gemerkt, und Leserrückmeldungen und Hörerinnen, die sich gemeldet haben, und, ist auch mein Eindruck, dass das Interesse etwas gesunken ist, ja, aber wie fest, das kannst du besser beurteilen.
Du wirst, Achtung, sehr raffinierte Überleitung, bald selber auch, können, beurteilen. Alan, du kommst zurück in die Schweiz. Wann kommst
du? Im Sommer kommen wir zurück, genau. Aber ja, genau.
Du, wie läuft das eigentlich? Kann der Korrespondent einfach frei wählen, wenn er wieder heim will? Oder gibt es irgendwie feste Fristen? Oder wie ist das genau?
Ja, also Korrespondenten leben immer in einem gewissen Turnus. Oder? Und mein Turnus ist jetzt zu Ende in dem Sinn im Sommer. Ich arbeite noch ein bisschen einen Monat und dann gibt es noch eine Reise und dann sind wir zurück in der Schweiz.
Du bist jetzt glaube ich 3,5 Jahre im Ganzen, oder? Wenn du zurückschaust auf deine Zeit in Amerika, was nimmst du mit?
Ja, jetzt haben wir so ein bisschen vorweggenommen, aber die Trump-Zeit, die hat natürlich sehr viel bestimmt, oder? Es war wahnsinnig intensiv gewesen, sehr spannend, aber auch aufreibend. Und ich bin trotzdem auch froh, glaube ich, dass daneben immer noch ein bisschen Platz gegeben hat für andere Sachen, andere Geschichten, wenn auch nicht immer so viel, weil Amerika besteht ja wirklich aus viel mehr jetzt als einfach nur aus Washington oder der US-Politik, der nationalen Politik. Aber es ist ja auch, ich glaube, das ist schon das, was bleibt, oder? Ich meine, es ist eine absolut einmalige Zeit gewesen hier, auch crazy. Und ich glaube, an das werden wir uns alle, egal ob wir in der Schweiz sind oder in den USA, noch lange erinnern. Und da ist natürlich alles noch mal ein bisschen intensiver gewesen.
Was willst du vermissen und was weniger?
Also in Washington zu leben und als Journalist zu arbeiten, ist etwas wahnsinnig Spezielles. Also die Aura, die von dieser Stadt ausgeht und die Energie, wenn etwas Wichtiges politisch passiert, Nähe und als Journalist auch der Zugang oder, zum Kongress, auch zum Weissen Haus, das habe ich immer wieder wahnsinnig eindrücklich gefunden und super. Und ich bin auch heute noch ganz immer noch ein bisschen ergriffen, wenn ich mal spazieren gehe auf eins von den Monumenten sehe oder aufs Kapitol. Ich finde, das ändert sich in den USA jetzt sehr rasch oder sagen wir ein bisschen, aber die Stadt hat ja ein bisschen, ich finde völlig zu Unrecht das Image, dass es ein bisschen langweilig ist, oder? So in einer Verwaltungsstadt, aber ich habe es ganz anders erlebt. Ich habe es sehr wie eine super Stadt zum Leben auch, mit einer, wo auch nicht nur aus Politik besteht, muss ich sagen, einfach ein toller Ort zum Leben. Das will ich vermissen. Und was weniger, eben jetzt auch gerade das Corona-Jahr, das lange Corona-Jahr, hat auch dazu geführt, dass wir Familien und Freunde gar nicht gesehen haben, wegen den Einreisebeschränkungen und so. Und da freue ich mich sehr drauf, einfach wieder auch näher zu sein bei all dem. Das ist auch schön.
Nicht mich wundern, ob ein amerikanischer Korrespondent gleich über Bern würde sagen.
Es ist nie ein amerikanischer Korrespondent in Bern. Das beantwortet vielleicht froh. Wenn, die sitzen alle in Genf, wegen der UNO, oder wenn, dann in Zürich, wegen dem Finanzplatz. Aber ich glaube, es hat noch nie länger, vielleicht letztes Mal, ich weiss auch nicht, in der Nachkriegszeit oder im Zweiten Weltkrieg.
Nicht für ungut, Bern. Was ist grossartig in Amerika und was ist nicht so grossartig?
Grossartig ist halt Amerika, weil da immer noch so viel entsteht, wo uns in Europa auch beschäftigt. Politisch, wirtschaftlich, kulturell, auch intellektuell. Und grossartig ist, weil das Land halt eben so viel vielfältiger ist, als glaube ich auch, no offense, viele Europäer meinen, gerade die, die nach irgendwie nach in den New York-Ferien und Florida-Ferien meinen, sie wissen jetzt ganz genau, was die USA ist. Das finde ich, das bekommt man erst, wenn man hier lebt, wirklich mit. Und das ist super. Und ja, weniger, also unheimlich, wirklich unheimlich finde ich, das Gift, das Abdriften in tiefe, finstere Sümpfe und Verschwörungswelten, wo da in den letzten 2-3 Jahren wirklich sehr zugenommen hat. Und auch eben Klammer auf, wenn wir jetzt davon hatten, dass es sich die Lage beruhigt hat, oder? Das stimmt für den Mainstream, aber am rechten Rand ist es noch nicht so. Dort köchelt die Suppe wahnsinnig vor sich an und irgendwann kommt das wieder rauf, wahrscheinlich. Klammer zu. Das ist das. Und ja, und das klingt jetzt auch ein bisschen, aber ich meine, die Waffenkultur, an das würde ich mich, glaube ich, schon auch nie wollen gewöhnen, wenn ich jetzt aber noch länger lebe. Mhm. Also die Vorstellung, dass man sich sorgen muss, wenn das Kind in die Schule geht. Ja, einfach all das Zeug, oder? Das ist, ja, das will ja wahrscheinlich niemand importieren.
Jetzt kannst du zum Schluss vielleicht ein paar gute Tipps geben. Irgendwann werden wir auch geimpft sein, hoffentlich. Und dann vielleicht auch wieder können reisen, vielleicht sogar auf Amerika. Welcher Ort, der jetzt nicht gerade quasi in der Top 5 ist, den wir sowieso kennen, müssen wir unbedingt mal besucht haben?
Ja, also, gell, so viel habe ich, also Amerika ist so gross und so viel habe ich jetzt hier auch nicht gesehen. Also, ich will mich jetzt hier auch nicht aufspielen als.
Als grosser Reiseleiter.
Genau. Also, das wäre jetzt auch ein bisschen vermessen. Aber, also eben, wie gesagt, mein Washington-Werbespot habe ich ja vorher schon abgegeben. Mhm. Ich bin selber als Tourist nie in Washington gewesen. Als Journalist zwei, drei Mal vor meiner Korrespondenz. Aber nicht als, und ich finde, es ist super. Aber, was mir einfach sehr Eindruck gemacht hat, immer wieder, wo ich auch oft war, jetzt, ist einfach im Süden, also im Alten, in den Südstaaten, im Südosten. Jetzt nicht in Florida unbedingt, sondern zum Beispiel Stadt wie Savannah, wo ich einfach wahnsinnig eindrücklich finde, wie fest man dort die Geschichte von Amerika wirklich noch mitbekommt. Also jetzt meine ich auch vor allem halt die immer noch unverarbeitete, ja, das Sklaverei, das Rassentrennungserbe, der Bürgerkrieg, weil man als Europäer auch nicht so bewusst ist, glaube ich, wenn man ehrlich ist, wie viel der Bürgerkrieg, wo man ja jetzt auch irgendwie in einer Schweizer Schule nicht drüber erfährt oder nicht viel, wie das auch einfach immer noch so viel prägt auf eine Art, das bekommt man dort sehr, sehr plastisch und sehr direkt mit. Und es ist einfach landschaftlich wunderschön, der Süden, muss man auch sagen. Das ist einfach, ich weiss auch nicht, also eben, das sind Orte, wo ich auch sofort wieder hingehe. Nicht nur dort, aber auch dort.
Irgendwann einmal. Alan, es ist ja nicht so, dass man dich nicht mehr hören würde. Dein Nachfolger, der Fabian Fellmann, liebe Grüße an ihn, er ist gerade in der Ferien und kann darum heute nicht da sein, wird quasi deine Stelle übernehmen, oder? Und auch deine Stelle im Podcast und du meine quasi, oder?
Genau, der Fabian und ich werden an der Stelle weitermachen, sicher, und ich freue mich auf das.
Ja, und wir reden halt einfach nicht mehr via Mikrofon, sondern halt vielleicht einfach auch nicht zu Basel oder so. Bei einem Bier, wer weiß.
Bei einem Bier, ja. Ich zahle die erste Runde.
Alle haben über alles geschwätzt.
Ja, an der Stelle fürs Erste schon. Aber über alles trotzdem nicht, oder?
Wahrscheinlich noch lange nicht. Das war es, Alan. Merci vielmals. Merci all denen, die zugelassen haben. Eine weitere Folge von Alles klar Amerika im USA-Podcast von Tamedia. Das nächste Mal an dieser Stelle der Martin Kieler und Christoph Münger und dann bald der Fabian Fehrmann und Alan Cassidy. Macht's gut. Ciao zusammen. Ciao, Alan.
Tschüss.
Oh.